1899 FM.
Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899 FM und wir begeben uns heute ganz, ganz tief in die Geschichte unseres Vereines und ich möchte mit einem Zitat beginnen. Meine Herren, wir sind Arbeiter und als Arbeiter müssen wir arbeiten. Dieses Zitat stammt von Dione Schonecker, der das vor bzw. nach den Spielen zu der Mannschaft immer wieder gesagt hat, um die Mannschaft so ein bisschen auch daran zu erinnern, woher sie kommen. Und über den Mythos, über den Menschen, über den Einfluss des Dione Schönecker für die Rapid-Historie möchte ich mit dem Lauren Rosenberg sprechen. Ganz interessant, wie ich den Lauren vor ein paar Wochen angesprochen habe, dass ich über das Thema einen Podcast, also eine Folge machen möchte, war seine erste Reaktion, puh. Das habe ich bei ihm noch nie erlebt. Also wir haben schon über den Mitropa Cup gesprochen, wir haben über das Gründungsjahr 1899 gesprochen, über den deutschen Meistertitel und das war immer alles sehr erfreulich. Also erfreulich, aber halt hat er sich sehr gefreut, dass wir die Themen ansprechen. Diesmal kam so ein bisschen Zweifeln will ich nicht sagen, aber so schwieriges Thema offenbar. Lauren, warum, fangen wir so an, warum ist dieses Thema oder warum war deine Reaktion so, wie sie war?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Und schön, dass ich mal wieder mit dir ein bisschen über Rapid-Geschichte quatschen kann. Ja, man hört es immer noch, das leichte Seufzen. Dione Schönecker ist eine Person, die den Verein wahnsinnig geprägt hat. Und nicht umsonst steht nur vom Schönecker eine Statue vom Stadion und von sonst niemandem. Gleichzeitig wissen wir aber gar nicht so viel über ihn. Und das ist immer so eine Schwierigkeit, wenn Personen sehr stark aufgeladen sind und das Bild von Personen sehr stark aufgeladen ist, man aber gar nicht so viel über ihn weiß, dann viel drüber zu reden. Und deswegen habe ich auch ein bisschen gezögert, habe dann auch mit ein paar anderen Leuten drüber gesprochen. Ich glaube, du warst ja auch mit ein paar anderen schon in Kontakt. Und
ich habe fast überall die gleiche Reaktion bekommen.
Und ich hab mir dann gedacht, dann machen wir das halt einfach und reden darüber, was wir wissen, vielleicht auch, was wir nicht wissen und auch über diesen Mythos und warum das so speziell ist und warum niemand darüber reden mag im Sinne von, warum wir nicht so viel wissen eigentlich.
Der Dione Schönecker ist ja ein, das ist so, bis heute wirkt er nach, wobei mein Empfinden so ist, dass das alles aber erst in den letzten 20, 25, 30 Jahren so begonnen. Ich würde es einmal so mit, vielleicht auch mit den Buch von Roland Holzinger irgendwie so ein bisschen datieren, vielleicht so 90er Jahre, wo die Geschichte von Rapid viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Der Dione Schönecker ist ja sowas wie auch ein Mythos, wie so vieles bei Rapid man ja nicht hundertprozentig weiß. Also wie du es schon angesprochen, man weiß nicht alles oder eigentlich relativ wenig über Herrn Schönecker. Es gibt ja auch den Mythos über das Grün-Weiß, auch das weiß man ja nicht so wirklich hundertprozentig. Es ist vieles, was bei Rapid ist, ist Mythos und Mythos lässt immer ein bisschen Interpretationsspielraum über. Wir wollen jetzt versuchen, aber natürlich ein bisschen einzuordnen, sprich, was weiß man über Dione Schönecker, was glaubt man zu wissen und was ist vielleicht ein Mythos oder gibt es vielleicht sogar auch Punkte, die aus heutiger Sicht problematisch sind, unter Anführungszeichen, was seine Person angeht, weil er sich so weiß. Ob er jetzt einen Mitgliederverein, einen offenen Mitgliederverein, den wir heute haben, so gerne hätte, bin ich mir, so wie ich mich da eingelesen habe und auch mit vielen Leuten gesprochen habe, gar nicht zu 100% sicher. Aber das können wir ja dann noch besprechen. Wir wollen aber auch ein bisschen die Zeit kontextualisieren. In welcher Zeit hat er stattgefunden? Das darf man nicht vergessen. Dione Schönecker ist geboren, ist 1888 geboren, ist gestorben 1938, also ist mitten in der Monarchie aufgewachsen und ist dann knapp vor oder eigentlich nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland gestorben. Also welche Rolle spielte der Fußball in dieser Zeit? Welche sozialen Verhältnisse gab es? Aus welchen Verhältnissen kam auch Schönecker und so weiter? Lauren, beginnen wir. Also wie gesagt, 29. April 1888 ist er geboren. Was weiß man jetzt über Dione Schönecker definitiv?
Na, es ist ganz lustig, wenn wir jetzt über das Geburtsdatum sprechen.
Nicht einmal das ist ja 100% sicher.
Genau, also wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen und es gibt unterschiedliche Quellen oder vielleicht nicht unbedingt Quellen, aber Online-Portale, wo er mit 20. April 1888 drinnen steht, andere mit 29. April. 29. dürfte richtig sein, aber was weiß man da schon so ganz genau? Ja, entsprechend, wir wissen auch über seine frühe Zeit sehr wenig. Wir wissen, dass er Schriftsetzer gelernt hat und dass er vor allem sein älterer Bruder schon früher zu Rapid gekommen ist und der Dion ist selbst dann 1906. Und er ist da auch auf einem relativ berühmten Mannschaftsfoto drauf, nämlich dem ersten nach dem Farbwechsel mit den gestreiften, quergestreiften grün-weißen Shirts am Rudolfsheimer Sportplatz. Und ja, das ist so, was wir so aus seiner Frühzeit wissen in Wirklichkeit. Dann bis 1910 hat er eben bei Rapid gespielt. Es gibt, also manche Quellen sagen dann eher, dass er eher ein schlechter Kicker war. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung wieder ein bisschen was gelesen. In einer Würdigung steht, dass er eh gar nicht so schlecht war und so. Also auch da wieder relativ widersprüchlich, wie das halt so ist mit so wichtigen Figuren, wo man dann vielleicht auch im Nachhinein das Sachen hineininterpretiert, die man zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht vielleicht sagen konnte, sagen wollte, beurteilen wollte. Was natürlich damals auch schwieriger war, weil natürlich gab es da schon ein bisschen Berichterstattung über Fußball, aber es war ja in Wirklichkeit noch ein relativ neuer Sport. Vienna 1894 gegründet als erster Fußballverein in Österreich und 1906 kann man sich vorstellen, dass es da halt einfach noch eine andere Medienlandschaft dazu auch gab und Art und Weise, wie berichtet worden ist, darüber, wie gut er jetzt ein einzelner Spieler von einem Verein unter vielen, die Rapid damals halt doch am Ende waren, ist, ja, hat natürlich noch ein bisschen anders funktioniert als heute. Genau, also das wissen wir. Vielleicht auch ganz spannend, der Sidestep, sein Bruder, der hat eben schon vorher da gespielt, hat auch einige Länderspiele für Rapid absolviert und war dann auch Leichtathlet und auch bei den Olympischen Spielen sogar mit dabei und dürfte den halt einfach zu Rapid geholt haben. Aber über das Brüderpaar können wir vielleicht später, wenn wir über die Pfarrwiese reden, auch nochmal kurz reden, weil das auch ganz spannend ist.
Bleiben wir vielleicht, seine Zeit als Fußballer selber war zwischen 1906 und 1910. Da gab es keine regulären Meisterschaften. In welcher Zeit hat das alles damals stattgefunden? Weiß man, aus welchem Milieu der Schönecker oder die Schönecker, also immer auch über den Eduard sprechen, aus welchem Milieu die kommen? Kann man das, weiß man das oder ist es auch wieder so ein...
Also ich kann es jetzt nicht dezidiert sagen, aber Schriftsetzer-Lehrling klingt eher nach Arbeitermilieu. Vielleicht jetzt nicht Lumpenproletariat, aber sicher Handwerkermilieu, also vielleicht oberes Proletariat oder sowas, wenn man so will, in diese Richtung gehen, würde ich jetzt mal schätzen, ich kann es aber ehrlicherweise auch nicht genau sagen. Eduard war ein Ingenieur, also das spricht schon für so, sagen wir mal, ein bisschen eine bessere handwerkliche Geschichte, kann aber auch aus einem anderen Hintergrund kommen.
Aber wie gesagt, was war die Zeit? War noch Monarchie?
Genau, wir sprechen natürlich noch von der Monarchie. Du hast schon gesagt, regulären Fußballbetrieb, wie wir ihn heute kennen, gibt es da noch nicht. Es gibt den Challenge Cup als einen länderübergreifenden Bewerb schon, oder kann jemand ein bisschen darüber streiten, eigentlich verbandsübergreifend, aber nicht länderübergreifend, als gemeinsamen Bewerb der K&K-Monarchie. Und es gibt auch den Tagblattpokal, der zu dem Zeitpunkt aber eigentlich auch schon wieder beendet ist, als ersten Meisterschaftsvorläufer, wo Rapid aber auch nur in der zweiten Klasse antritt und in der letzten Saison, in der das ausgetragen worden ist, eben dann auch auf dem Aufsteigerplatz quasi wäre. Und dann kommt es aber nicht zur Fortsetzung, gibt dann eben also wieder keine Pflichtspielbewerbe, wie wir heute sagen würden, sondern dann nur so Turniere und Freundschaftsspiele. Und natürlich hat das alles noch ganz anders funktioniert. Also Rapid hat schon einen eigenen Platz gehabt, Rudolfsheimer Sportplatz eben. Und das war natürlich schon eine wichtige und gute Sache. Aber sonst, man hat halt in erster Linie gegen Wiener Vereine gespielt. Gab schon hin und wieder auch Spiele gegen andere Vereine, vielleicht sogar aus befreundeten Ausland, würden wir halt jetzt sagen, also aus Prag oder Budapest oder so, aber im Großen und Ganzen.
Wobei das ja damals ja nicht Ausland war,
genau,
in dem Sinn.
Ja? Genau, vollkommen richtig. Das war es dann im Wesentlichen. Die Spieler waren selbst Vereinsmitglieder und das war halt ihr Verein und dort haben sie gespielt. Das waren noch keine Mitgliedervereine oder sonstige Modelle, wo es das gegeben hat, sondern man hat halt dort, wo man sich zugehörig gefühlt hat, gespielt. Zu dem frühen Zeitpunkt hat es auch ziemlich sicher quasi gar kein Geld gegeben. Vielleicht ist einmal die Fahrt irgendwohin gezahlt worden, aber viel mehr dürfte das nicht gewesen sein. Das kommt dann schön langsam, je nach Club auch ein bisschen unterschiedlich, in den 1910er Jahren schön langsam auf. Erfahren wir wirklich stark ab den 20er Jahren. Das heißt, da hat man dann durchaus auch noch selbst die Sachen finanziert, die man braucht hat, wie jetzt die Schuhe oder Trikots oder was auch immer. Und auch selbst mitbringen müssen zum Teil oder sowas. Wobei das ja eher ganz lustig ist, das hat es zum Teil bis in die 1950er Jahre gegeben. Also es gibt diesen ersten Einberufungsbrief von Gerd Hanapi zum Nationalteam, ich glaube 1949, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da steht drinnen, ja, die schwarze Hose und die Schuhe soll er selber mitnehmen, aber das Trikot kriegt er eh. Also Nationalteam. Aber gut, andere Geschichte. Genau. So haben die Vereine funktioniert, das heißt, man kann sich auch vorstellen, ich sage das immer gern so, wie man sich das vielleicht, wie man das vielleicht auch aus dem privaten Umfeld kennt. Man geht halt zum Fußball, weil vielleicht ein Freund oder ein Verwandter dort spielt und schaut sich das an und nehme auch an, dass das bei Rapid ähnlich gewesen sein wird, dass man sich da ganz einfach solche Spiele angeschaut hat, weil man einen persönlichen Bezug gehabt hat, vielleicht auch, weil man in der Gegend gewohnt hat und das jetzt noch nicht so war, ja, ich will jetzt unbedingt Fußball schauen und muss mir da jetzt die Rapid anschauen und gehe zu jedem Spiel, sondern wenn es die Zeit halt auch ermöglicht hat, was natürlich ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, wer hat denn Fußball gespielt, man hat natürlich Freizeit dafür gebraucht und wenn wir uns diese Jahre anschauen, 1890er, 1900er Jahre, ist das auch eine Zeit, in der natürlich die Arbeiterbewegung relativ wichtig ist, schön langsam wichtiger und größer wird, Freizeit schön langsam etwas wird, das überhaupt anfängt zu existieren. Davor hat man 7 Tage Woche gehabt und jeden Tag 12 Stunden in der Fabrik und nicht ein paar weniger und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auch erst möglich geworden, Freizeit für Arbeiter, dadurch, dass es natürlich diese Arbeiterbewegung gegeben hat. Und dass dann gerade natürlich in einem Milieu, wo die Arbeiterbewegung stark ist, nämlich der 15. oder 16. Bezirk, dann noch ein Verein wie Rapid, der als Arbeiterverein gegründet wird und aus Arbeitern speist, dass der da stark wird, ist jetzt dann am Ende auch nicht ganz verwunderlich wahrscheinlich. Und da kommt er dann eben auch dazu.
Ganz kurz, für uns ist natürlich Rapid der größte Verein in Österreich, der Welt und überhaupt. Aber war Rapid zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt immer noch von den Jahren 1906 bis 1910, also wie Schönecker noch Spieler war, war Rapid damals auch schon populärer als manche andere oder war Rapid ganz einfach ein Verein von vielen?
Am Ende wird Rapid einer von vielen gewesen sein. Also man hat schon Vorteile gehabt, weil man zu den ersten gehört hat, die einen eigenen Platz gehabt haben, vor allem als einer, der sportlich nicht so stark war, wie jetzt die Vienna oder die Cricketer oder andere, aber man war sicher einer von vielen.
Was Rapid ja auch zeitlebens fast immer wieder auch verfolgte, waren finanzielle Schwierigkeiten. Und da kommt ja Dione Schönecker ja dann eigentlich, glaube ich, wirklich als der Mr. Rapid ins Spiel. Was hat sich damals zugetragen? Ich glaube, er war bis 1910 Spieler und hat dann ab 1910 auch den Verein als Sektionsleiter, vielleicht sowas vergleichbar wie heute Sportdirektor, übernommen. Aber in welcher Situation? Also was weiß man da über seinen Einfluss oder? Ja, ich glaube, es ging ja auch darum, dass der Platz in Rudolfsheim verloren gegangen ist, weil der Meißelmarkt erweitert wurde. Ja, also erzähl du mal. Und da ist ja dann, glaube ich, der Dione Schönecker erstmals wirklich als die prägende Figur in Erscheinung getreten.
Ja, und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, wenn man sich Darstellungen über ihn anschaut, dann fängt die Erzählung ihm meistens 1910 an. Manchmal sagt man eben dazu, ja, 1906 schon Spieler gewesen, aber oft wirkt es dann so, als ob er 1910 quasi erscheint und das Glück bringt, so wie es halt Heldenfiguren auch dann an sich haben. Und im Wesentlichen wird das auch so gewesen sein, sonst wird das nicht so aufgeschrieben. Aber jedenfalls war es eben so, der Verein war in einer Krise, weil man relativ viel Geld aufgenommen hat, um den Platz herzurichten und das dann halt zurückzahlen hat müssen. Und was das größere Problem dann war, war vor allem, dass die Stadt den Platz zurückhaben wollte, der war nur gepachtet. Und die Gemeinde hat dann im Prinzip den Vorläufer auf dem heutigen Meißelmarkt hingestellt und hat das einfach gebraucht für die Stadtentwicklung und quasi Rapid vor die Tür gesetzt. Und dafür dürfte es schon ein bisschen gekriselt haben in der Mannschaft und Spieler den Verein verlassen haben. Und da ist halt einiges zusammengekommen. Und da bin ich jetzt wieder bei dem, was wir vorher gesagt haben, ein Verein unter vielen. Es hätte jetzt auch sehr gut sein können, dass Rapid eine Randnotiz des österreichischen Fußballs bleibt und dieser Verein stirbt und das war's. Aber, da sind wir wieder bei der Heldenerzählung, Johannes Schönecker lässt das Spielen sein und wird eben Sektionsleiter und Trainer. Wie du sagst, Sektionsleiter, so eine Art Sportdirektor. Er dürfte weitergehende Kompetenzen gehabt haben, als das jetzt heute ein Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport hat, auch im wirtschaftlichen Bereich, auch so sehr starke Repräsentationsfähigkeiten oder Funktionen gehabt haben. Aber auch da wissen wir das nicht so ganz genau. Ist es natürlich auch sehr schwierig nachzuvollziehen, wie jetzt unter Anführungszeichen eine Geschäftseinteilung und Aufgabenteilung vor 110 Jahren war oder 115 Jahren war. Aber so in die Richtung ist das in etwa gegangen. Also ganz klar ist, er ist ab diesem Zeitpunkt eigentlich die Führungsfigur vom gesamten Verein. Vor allem natürlich mit dieser Doppelfunktion als Sektionsleiter und Trainer. Und Trainer bleibt er dann ja nicht bis zum Ende seines Lebens, Sektionsleiter schon bis 1938. Trainer dann eben nur bis in die 20er Jahre. Oder
1925.
Genau. Ja. Aber da reden wir dann später nachher sicher auch nochmal drüber. Und was er dann eben macht, so ich bin jetzt wieder bei dieser Erzählung, ist, dass er, nachdem die Mannschaft eh nicht funktioniert oder weggebrochen ist, dass er einfach die zweite Mannschaft, die Nachwuchsmannschaft, könnte man sagen, oder die Zweier hernimmt und zu einem funktionierenden Team umbaut. Und das ist auch ein zweiter, sehr wichtiger Mythos für Rapid, dass man immer auf den eigenen Nachwuchs schaut und mit dem gerne arbeitet. Und das geht auch dahin zurück eigentlich. Nicht zuletzt, weil wir dann in einer Saison sind, wo es dann die erste Meisterschaft gibt und Rapid zur Überraschung von allen Beteiligten zum ersten Meister wird in Österreich. Und das mit einer Truppe, die eigentlich zusammengestückelt aus dem eigenen Nachwuchs quasi rausgekommen ist. Und diese Spieler, die da dabei sind, prägen dann den Wiener, den österreichischen Fußball Rapid für die nächsten 10, 15 Jahre, weil man halt einfach in dieser Zeit sehr dominanter noch ist.
Du sagst, es ist 1911, 1912 der erste Meistertitel, aber da fällt ja dann auch der Wechsel in die Pfarrwiese einher. Auch da hat ja Dirne Schönecker, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt.
Genau.
Nachdem er den Rudolfsheimer Sportplatz ja verloren hat.
Genau, nicht er hat ihn verloren, nicht aber Rapid hat ihn verloren. Und es wird dann auch eine Alternative gesucht und Rapid wird dann eben in Hütteldorf fündig auf der Pfarrwiese, so mit der Bereich genannt, schon im Volksmund davor. Das ist eine Wiese damals, die dem Stift Salzburg, dem Stift St. Peter in Salzburg gehört, von der lokalen Pfarre verwaltet wird. Das sind Pfarrwiese und die Jahre davor von der Hütteldorfer Brauerei gepachtet worden ist. Die hat das nicht mehr gebraucht und der Schönecker kommt halt dazu, oder Rapid kommt halt dazu, das dann zu pachten. Auch da wieder, wir wissen jetzt nicht, wie das genau abgelaufen ist. Ob er spazieren gegangen ist und sich dachte, das ist eine schöne Wiese, da könnte man ja Fußball spielen. Oder ob er Leute gehabt hat, die ihn darauf hingewiesen haben, oder weiß der Teufel was. Aber auf irgendeine Art und Weise kommt halt Rapid dann zu dieser Gelegenheit und übernimmt die Pfarrwiese, die eigentlich vom Grundriss her von gar nicht geeignet ist, könnte man jetzt fast sagen, weil es zu klein ist eigentlich schon für ein Fußballfeld oder sehr eng ist. Das ist einem auch damals schon klar. Und der Eduard Schönecker, der Ingenieur ist und Architekt ist, plant dann dort einen ersten Platz für 4000 Leute. Viel Grünfläche natürlich, das heißt, haben auch immer mehr Platz gehabt. Aber es fängt halt mit diesen 4000 an. Wenn man sich da Fotos anschaut davon, schaut das heute so aus wie nach erster Cup-Runde auswärts irgendwo, so gefühlt. So dürfte es halt auch gewesen sein. Braucht man sich nicht zu groß vorstellen, auch wenn es dann natürlich später ausgebaut wird und dann zur Legende wird.
Der Eduard Schönecker hat diesen Platz geplant, eben in seiner Funktion als Ingenieur. Wie ging es dann weiter? Also Rapid war dann glaube ich, die ersten zwei oder drei Meisterschaften gegen den Rapid. Und dann kam ja auch der Erste Weltkrieg. Wir wissen relativ viel über Rapid jetzt im Zweiten Weltkrieg. Das wurde ja aufgearbeitet, haben wir ja auch schon das Thema gehabt, 22. Juni, also das legendäre Spiel gegen Schalke und halt auch den ganzen Connex dazu. Was ich persönlich nicht so weiß, was für einen Einfluss hatte der Erste Weltkrieg auf den österreichischen Fußball im Allgemeinen und auf Rapid im Speziellen?
Ja, da gibt es also allgemein gesagt relativ viele Mythen.
Wieder mal.
zieht sich durch. Aber die wesentliche Information, kurz gesagt, es hat natürlich starke Auswirkungen gegeben. Es hat grundsätzlich, ist der Spielbetrieb fortgesetzt worden mit Einschränkungen. Also es hat zum Beispiel keine Auf- und Absteiger gegeben, sondern es waren halt immer dieselben Mannschaften. Also auch da hat man schon gewusst, okay, es ist vielleicht ganz gescheit, wenn man eine Beschäftigung hat, wenn man eine Ablenkungsmöglichkeit vom Krieg hat. Man darf auch nicht vergessen, dass hier schon nicht nur vorgegaukelt worden ist, dass das eh ganz schnell gehen wird und kurz dauern wird, sondern ich glaube, dass auch wirklich, also alle Beteiligten am Anfang geglaubt haben, dass es schnell gehen wird.
Es gibt ja, das ist ja überliefert, man weiß ja, der Krieg hat im Sommer 14 begonnen, so hat er dann geheißen, zu Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause.
Genau.
Und es gab ja, das ist zum Unterschied zum Zweiten Weltkrieg, eine enorme Kriegsbegeisterung eigentlich in unseren, auch in Deutschland, gab es eine relativ große Kriegsbegeisterung, der sogar sehr, sehr viele Intellektuelle reingefallen sind. Ja, das weiß man ja bis heute.
Ja.
Das weiß man definitiv, aber ich will jetzt gar keine Geschichtsstunde über den Ersten Weltkrieg machen. Allerdings eben interessiert mich eben schon der Zusammenhang mit dem Fußball. Ja. Sind die Spieler dann freiwillig an die Front gegangen oder auch weiß man auch das wahrscheinlich nicht 100%.
Ja, vielleicht nur einen Satz noch. Ja. Trotzdem als Geschichtsstunde, ja. Ganz egal. Es ist ganz spannend, weil wir vor allem diese Bilder kennen von den begeisterten Menschen, die da jetzt in den Krieg ziehen. Mittlerweile ist das schon relativ stark in Frage gestellt in manchen Aspekten. Also es gibt diese Bilder natürlich und es gibt diese Zustimmung auch, wie du sagst, in vielen intellektuellen Kreisen. Gibt aber schon einige Stimmen in der Wissenschaft, die heute sagen, naja, das war jetzt schon in manchen Kreisen vielleicht so, aber wenn man dann dorthin geschaut hat, wo die Leute halt wirklich in die Front gegangen sind, dass das vielleicht am Anfang kurz war, aber dann relativ schnell sich natürlich geändert hat, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich drüber schreibe, wie toll es ist, dass ich jetzt für Gott, Kaiser und Vaterland in den Krieg ziehe oder ob ich es wirklich tun muss und dann an der Front sterbe. Aber das ist jetzt nur ein Nebensatz. Gehen wir wieder zurück zum Fußball. Es hat natürlich ein paar Einschränkungen gegeben. Es waren viele Spieler an der Front, einige auch sehr lange. Aber wir wissen jetzt nicht, ob da jetzt jemand mit großer Begeisterung gegangen ist oder alle eingezogen worden sind. Es wird wahrscheinlich alles gegeben haben. So viele Spieler, wie es halt dann auch einfach waren. Und einige sind dann auch erst spät zurückgekommen, andere früher. Also das war, ja, wie man sich es ein bisschen vorstellen kann, vielleicht auch aus der eigenen Familiengeschichte mal gehört hat oder so, einfach sehr, sehr unterschiedlich geprägt.
Aber dennoch ist der Spielbetrieb eigentlich relativ nahtlos weitergegangen.
Genau, Spielbetrieb hat es weitergegeben, Rapid auch erfolgreich gewesen, mit Titeln auch im Ersten Weltkrieg. Also das war da kein Problem.
Und dann gibt es ja auch noch die Geschichte mit dem Spieler Rigo Kutan.
Genau.
Kuriose Geschichte, ja, eigentlich.
Ja. Der Richard Rigo Kutan ist ja bis heute der längst dienende Kapitän. Man muss ja bei den Formulierungen in der Statistik immer aufpassen, weil der Steff ist natürlich der mit den meisten Einsätzen als Kapitän. Aber der Rigo Kutan ist der längst dienende Kapitän. Unter anderem auch, weil er im gesamten Ersten Weltkrieg durchgehend als Kapitän geführt worden ist, obwohl er in einem Jahr gar nicht zum Einsatz kommt, weil er einfach an der Front ist und kein einziges Spiel hat, aber da trotzdem als der Kapitän der Meistermannschaft in diesem Fall sogar zählt. Ja. Aber hat natürlich auch wenn wir wieder beim Schönecker sind, eine schöne Verbindung, weil das war so ein bisschen der Kapitän vom Schönecker, wenn man so will, der verlängerte Arm und auch ein sehr, sehr guter Freund, die teilen sich unter Anführungszeichen auch das Grab am Baumgartner Friedhof und der Dion Schönecker hat auch die Schwester vom Richard Kutan geheiratet, also da durchaus auch eine Verbindung da natürlich.
Nur eine kurze Zwischenbemerkung, viele dieser Dinge, die wir jetzt da besprechen, Graf von Schönecker, Meiselmark, das ist alles Bestandteil auch dieses Rapid-Spazierganges, der seit ein paar Wochen virtuell, aber natürlich auch in der Realität möglich, ja, ist und es gibt auch, glaube ich, spezielle Führungen, spezielle,
genau, ja,
immer wieder, ja, das nur zum gleich zum Interview. So viele dieser Dinge, die wir heute besprechen, da gibt es Punkte, in Wien, die halt nach wie vor besuchbar sind. Das Grab, auch eine Schönecker Straße, da kommen wir auch noch dazu und so weiter. Gut, Rapid war sehr, sehr erfolgreich. Schönecker wurde insgesamt, glaube ich, 12-mal Meister mit Rapid. Aber was weiß man über seine, über ihm als Person? Also es gibt so die Gerüchte, oder man sagt, dass er sehr autoritär war. Ist das überliefert oder ist das auch wieder so ein...
Ja, das ist eine sehr spannende Mythos, Frage, weil es gibt so ein paar Eigenschaften, die ihm zugeschrieben werden, zu Lebzeiten schon, relativ früh, aber auch eben in Nachrufen und so weiter und so fort, bis heute in die Gegenwart. Und natürlich wissen wir es nicht, weil es...
Gibt es eigentlich gar keine Nachfahren der Kinder?
Gab es nicht. Keine Bekannten, sagen wir mal so. Nein, gibt keine Nachfahren.
Auch von Eduard Schönecker nicht.
Von dem wüsste ich jetzt auch nicht. Okay. Wieder eine Geschichte zu einem schönen Objekt aus dem Rapideum. Im Rapideum gibt es ja die Uhr vom Schönecker, die Taschenuhr von Dionys Schönecker. Die hat uns zur Verfügung gestellt als Leihgabe der Robert Luckscheider, der Arzt war, also Mannschaftsarzt von Rapid. Dann haben wir in den 90ern und so weiter und so fort. Und der war, hat im selben Haus gewohnt, glaube ich, wie die Witwe vom Schönecker. Und die war seine Firmenpatin und hat ihm dann diese Uhr mal geschenkt mit der Schönecker-Gravur. Also da auch eine ganz schöne Geschichte von Verbindungen, die sich dann auch fortsetzen. Aber Nachfahren in dem Sinne, meines Wissens, nicht gegeben. Genau, und zu seinem Charakter, ja, wir wissen da eigentlich relativ wenig, aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass also dieser autoritäre Charakter, der kommt sehr oft. Also der, es gibt keine Darstellung oder fast keine Darstellung, wo das nicht zum Thema gemacht wird. Wie hart das jetzt war oder wie das genau ausgeschaut hat, können wir in Wirklichkeit nicht sagen und wird auch schwierig sein, das irgendwie noch herauszufinden. Aber das ist auf jeden Fall etwas, dass das stark vorkommt. Ganz spannend dabei ist schon aber auch dann festzustellen, dass es dann so vor allem in den Darstellungen in den 30er Jahren noch ein bisschen wichtiger wird, weil das auch einfach gesellschaftspolitisch wichtiger wird. Vielleicht kommen wir dann zu seinem Tod eh auch nochmal extra, aber wenn wir uns seinen Nachruf da anschauen, da geht es dann schon darum, ja, er war Führer seiner Mannschaft, wie das noch nicht populär war. Und solche Formulierungen kommen dann auch schon auch vor, sinngemäß. Mag ihm da jetzt auch gar nichts unterstellen. Aber da sieht man schon, dass mit diesem Bild da natürlich auch viel gearbeitet wird, ohne dass wir jetzt sagen können, wie sehr das gestimmt hat. Aber dass er jetzt ein großer Demokrat war und weiß ich nicht, partizipativen Führungsstil vorgelebt hat, glaube ich, brauchen wir ihm nicht nachsagen.
Kommen wir wieder ein bisschen zum Sportlichen. Was weiß man, also ich habe da nur ein bisschen nachgelesen, dass Dionys Schönecker versucht hat, ein bisschen das Wiener Scheiberlspiel auch bei Rapid zu forcieren und nicht dieses Kick and Rush, wie es halt damals noch üblich war. Gibt es da irgendwelche Überlieferungen?
Ja, eigentlich sogar schon.
Entschuldigung, weil es gilt immer so, dass der Dionys Schönecker als Visionär gegolten hat, also seiner Zeit voraus war. Ist das auch so ein Mythos oder ist das durchaus etwas, was im Bereich der Wahrheit liegt?
Nein, das würde ich jetzt durchaus auch so sehen. Aber eben hat das den Vorläufer vom Scheiberspiel, wenn man so will, eigentlich schon hergebracht und dann später. Ob das jetzt wieder er war oder dann die Trainer und so weiter und so fort und die Spieler, ist natürlich auch immer so eine Auslegungssache, aber später natürlich auch adaptiert, also wie dann das Scheiberspiel auf seinem Höhepunkt war, dann in Richtung Wunderteam und so weiter und so fort, da hat das Rapid dann ja eher nicht mehr so forciert. Also das war dann schon ein bisschen anders und da galt der Rapid dann eher schon wieder als der Verein, der das nicht macht, sondern mehr auf diese kämpfenden Elemente setzt. Und da auch einen Gegensatz dazu gebildet hat. Aber man sagt zumindest, dass das vor allem da in den 10er Jahren, 20er Jahren, 25er Jahren auf jeden Fall ein Thema war. Was ich auch ganz spannend finde, worüber man gar nicht so viel weiß, steht auch oft nicht in den Artikeln über ihn. Er hat oft seinen Sommer in der Schweiz verbracht hat dort aber, also dann stelle ich mir nämlich zwei Fragen, was war mit Rapid währenddessen? Und die zweite Sache war, er wird auch vom FC Luzern als Trainer immer über den Sommer quasi, ich glaube von 21 bis 23 oder sowas, sogar in der offiziellen Statistik geführt. Also da dürfte halt dann in der Schweiz so, weiß ich nicht, Sommerfrische gemacht haben und nebenbei denen ein bisschen das Kicken gezeigt haben. So stelle ich mir das jetzt vereinfacht vor, aber ist auch was, was wir gar nicht so genau wissen. Und auch ein ganz spannender Aspekt ist, der gar nicht so jetzt präsent oft ist, aber da irgendwie auch trotzdem dazugehört. Also mit diesen beiden Aspekten, das war währenddessen in Wien und was hat er dort genau gemacht?
Wir haben vorher gesprochen, dass er wahrscheinlich aus einer Arbeiterumgebung, Arbeiterfamilie kommt, aber war, es gibt ja auch Fotos, wo er immer sehr, sehr für damalige Verhältnisse sehr gut gekleidet war. Kann man sagen, war er ein wohlhabenderer Bürger unserer Stadt? In Verhältnis natürlich zu anderen Menschen aus der Arbeiterbewegung.
Ja, ich glaube, man muss schon schauen, wann wahrscheinlich. Also ich würde jetzt mal, also wir wissen es natürlich nicht, aber wahrscheinlich wird das 1910 noch schwieriger gewesen sein als 1920, 1930. Er hat natürlich sein Geld nicht ausschließlich mit Fußball verdient. Das war vor allem in der Frühphase ganz einfach nicht möglich. Er hat verschiedene Berufe gehabt, das wissen wir, unter anderem auch bei einem Herrenausstatter. Und das heißt natürlich auch, dass da das gute Aussehen natürlich auch dazugehört. Und da gehört natürlich ein gescheiter Anzug dazu. Da gehört dann auch die goldene Taschenuhr natürlich dazu. Weil wenn mir jemand was verkauft, das kennen wir bis heute, weiß ich nicht, von Optikern, dann muss jeder, der dort arbeitet, eine Brille aufhaben, ganz egal, ob er die braucht oder nicht, einfach um zu zeigen, dass das dazugehört. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass er kein Geld gehabt hat, aber das ist so ein Aspekt, der vielleicht dazukommt. Nicht vergessen dürfen wir auch natürlich, dass Fotografien damals jetzt noch nicht so üblich waren. Und wenn man sich viele Fotos anschaut, ist der Anzug meistens dabei. Also das ist einfach viel üblicher für Fotos noch gewesen, also auch als das heute ist. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt große Geldprobleme gehabt hat. Ob er jetzt deswegen dann schon zu etwas Gehobenem gehört hat, glaube ich eher nicht. Er hat auch im 15. Bezirk gewohnt, gleich bei der Schmelz. Das, weder damals noch heute war das jetzt unbedingt eine reiche Gegend.
Dennis Schönecker galt aber auch als großer Motivator und als guter Rhetoriker. Also ich habe eingangs dieses Zitat erwähnt, meine Herren, wir sind Arbeiter und als Arbeiter müssen wir arbeiten. War es aber nicht doch auch notwendig, oder Spieler vielleicht auch aus anderen Kreisen zu rekrutieren, als nur aus der Arbeiterschaft? Oder bestand damals der Verein hauptsächlich wirklich aus klassischen Arbeitern? Weil es gibt auch dieses Zitat, es gibt auch dieses Gerücht oder diese Bezeichnung geistige Arbeiter, also für jemanden, der vielleicht nicht am Bau oder direkt mit den Händen arbeitet, sondern mehr mit dem Kopf arbeitet, dass er halt ein geistiger Arbeiter ist. Also diese Menschen, diesen Typus dann doch für Rapid als Arbeiterclub zu gewinnen.
Ja, ihm ist es, soweit ich das jetzt weiß, weniger um die Spieler gegangen beim geistigen Arbeiter, sondern um die den Fußball ermöglicht haben. Weil Fußball hat damals auch sich nicht selbst finanziert, sondern hat natürlich auch, heute wenn wir sagen, Partner und Sponsoren gebraucht, Leute aus der Wirtschaft, die das unterstützen. Und da ging es eher darum, den Bogen so hinzuschlagen zu Leuten, die halt Geld haben und das dann möglich machen. Und da hat ihm natürlich auch Hütteldorf als Gegend geholfen, weil heute gibt es in Hütteldorf schon noch Gemeindebauten und Genossenschaftsbauten und so weiter und so fort. Aber damals war das ein Ausflugsziel, da hat es Einfamilienhäuser gegeben und Villen und ähnliches.
Also durchaus besser situierte
Geschichte, als das jetzt heute rund ums Stadion vielleicht sofort ins Auge springen würde. Aber wenn man ein bisschen weiter rausgeht, merkt man das ja auch heute noch. Weiß ich nicht, Ernst Fuchs Villa und wie sie alle heißen mögen und ausschauen mögen. Das heißt, das war natürlich ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Eine Mischung dann zu haben, auch aus der Arbeitergeschichte, wo man selber herkommt, vom 15. Bezirk und dem Arbeitermilieu dort, was ja trotzdem auch ein sehr großes Vereinszentrum nach wie vor war, weil auch das Clubheim oder Clubcafé oder wie auch immer, Sekretariat waren weiter im 15. und der Platz war halt draußen. Und das war dann halt so eine ganz gute Mischung, um beides irgendwie zu erreichen. Und das selber gesagt, er wird eben als glänzender Rhetoriker und Motivator beschrieben. Und das passiert auch immer wieder. Also das ist jetzt nichts, was nur einmal irgendwo steht, sondern das passiert in persönlichen Schilderungen, an Zweiergespräche, genauso wie auf der großen Bühne, wo er Leute überzeugt und mit denen redet und richtig motivieren kann. Also das dürfte schon ein wichtiges Talent von ihm auf jeden Fall gewesen sein.
Aber es gibt keine Tondokumente. Oder gibt es ein Tondokument über den Dionys Schönecker, wo man ihm sprechen hört?
Mir wäre keins bekannt.
Okay. Weil du gesagt hast, Geld und wichtig, wir jammern ja heute alle über den kommerzialisierten Fußball und wie furchtbar das alles ist. War das nicht damals, man muss natürlich den Kontext sehen, ja, damals vor allem auch vielleicht nach dem Krieg, 1918, keine Monarchie, Republik, alles neu, alles eigentlich nicht gut wirtschaftlich, also Österreich war ja fast ein Staat oder man hielt Österreich als Stadion nicht als existenzfähig. Er musste ja auch Geld auftreiben. Das heißt, irgendwo Kommerzialisierung des Fußballs, also Geld war damals auch schon eine entscheidende Rolle, um den ganzen Spielbetrieb überhaupt aufrechtzuerhalten.
Auf jeden Fall. Wir sprechen dann eben, wie auch schon gesagt, spätestens ab den späten 10er Jahren, früheren 20er Jahren, auch von einer Zeit, wo die Spieler auf jeden Fall schon Geld bekommen haben.
Österreich war ja, glaube ich, einer der ersten Länder, wo Spieler fürs Fußballspielen Geld bekommen.
Genau, also die Profiliga ist formell eingeführt worden 1924. Davor gab es zwar formell ein Verbot dafür, die Leute zu bezahlen, und das ist dann eben 24 aufgehoben worden, aber das war nur noch eine Scheingeschichte. Also die Leute haben einfach davor schon Schwarzgeld bekommen, was auch schon relativ einfach war. Wir reden, wie du sagst, von der Hyperinflation, und das heißt, Leute, die Geld gehabt haben, haben es auch sehr schnell zum Teil wieder ausgegeben, weil es eine Woche später eh nichts mehr wert war. Und das hat man dann auch im Fußball so gehandhabt und da geschaut, dass man halt den Spielern dann schnell irgendwie was gibt, damit sie dann halt da auch ein bisschen was haben. Und das heißt, das war natürlich ein großes Thema. Wenn wir uns die Pfarrwiese anschauen, ich habe es ja schon gesagt, ursprünglich 1912 eröffnet mit knapp 4000 Plätzen, von 1920ern dann ausgebaut worden, ich glaube 22 dann fertig gewesen, da gibt es schon Logen. Also natürlich haben die nicht so funktioniert, wie wir das heute kennen. Aber hat es auch schon gegeben. Und es hat die Logen gegeben und es hat die Sitzplätze gegeben und es hat die Stehplätze gegeben. Also das war schon auch nichts mehr mit egalitär und alle gleich, sondern das ist schon natürlich auch ums Geld gegangen. Und manche Dinge haben halt damals schon funktioniert und manche hat man noch nicht gemacht, die für heute vielleicht üblich sind.
Wenn du sagst, weiter kurzen Sidestep, das Praterstadion wurde ja damals eigentlich gebaut und bewusst ohne VIP-Bereich, heute sagt man VIP-Bereich. Ja. Das heißt, das war aber bei der Pfarrwiese beim Ausbau dann schon, hat man schon dran gedacht, okay, wir brauchen vielleicht auch Plätze für etwas besser situierte, die vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben.
Ja, war schon Hintergedanke. War auf jeden Fall mit dabei. Der Unterschied zum Praterstadion war halt ganz einfach der, das war im Bau von Roten Wien und da ging es, und für die Arbeiterolympiade 1931, und da ging es natürlich auch von der Architektursprache her darum, egalitär zu sein und das so umzusetzen. Und da ging es auch nicht darum, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass jedes Wochenende ein Match ist und man dort Matchtagseinnahmen braucht. Das ist natürlich einfacher mit besseren Plätzen, in Anführungszeichen, wo da mehr geboten wird, als mit Plätzen, die überall gleich sind. So ehrlich muss man dann natürlich auch sein. Aber das war ganz einfach eine andere Funktion bis zu einem gewissen Grad und hat deswegen dann auch anders funktioniert. Vielleicht da eine Randbemerkung, der Eduard Schönecker hat aber nicht nur die Pfarrwiese geplant, sondern auch die Hohe Warte, die ja also das größte Stadion Kontinentaleuropas für eine Zeit lang auch war und Heimstätte auch vom Wunderteam dann bis zur Richtung vom Praterstadion.
Du hast es vorher angesprochen, das Rote Wien, jetzt war Rapid als Arbeiterclub, heute sagt man, ist ein Connex da zum Roten Wien, weiß man, ist überliefert, gab es damals schon Beziehungen zur Politik, hat Schönecker vielleicht das auch gesucht, um vielleicht für den Club etwas rauszuholen, oder weiß man das heute eigentlich nicht wirklich?
Ich finde, natürlich, weil ich mich auch viel damit beschäftige, das einer der spannendsten Fragen auch beim Schönecker. Wiedermann weiß es nicht so genau.
Entschuldigung, weiß man, hakt jetzt ein, weiß man ungefähr deine politische Gesinnung? War er typische Rote?
Auch das weiß man eben nicht. Ja. Ich führe es gerne ein bisschen aus. Es gibt da Beispiele für viele Richtungen. Ich habe mal einen Artikel gefunden, ich glaube, das war 1919, 1920, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. In der Arbeiterzeitung wird über den Genossen Schönecker gesprochen, wie über ihn gesprochen wird.
Dionys
Schönecker. Ich stelle mir natürlich die Frage, okay, warum mache ich das? Damals, es war gerade in der revolutionären Phase, dass man vielleicht versucht, Leute auch einfach dadurch auf die eigene Seite zu bringen, alles möglich, oder dem einfach für einen von sich gehalten hat, ohne es genau zu wissen. Aber das war auch das einzige Mal, dass er da in diesem Zusammenhang vorkommt. Wir haben dann in den 20er Jahren, oder da fängt es eigentlich schon an, 1919, 1920, die große Frage der Spaltung des bürgerlichen Fußballs unter Anführungszeichen und des Arbeiterfußballs, im dann eigenen Arbeiterfußballverband, der nicht kommerzialisiert ist, wo auch eine Frage ist, für welche Seite unter Anführungszeichen entscheidet sich Rapid. Und der Schönecker war klar auf der Linie für den bürgerlichen Sport, also den ÖFB, weil man dort schon erfolgreich war und diese ganze Struktur schon hat und so weiter und so fort. Das heißt, das war schon auch ein Konflikt, der da war mit der organisierten Arbeiterbewegung, mit der Sozialdemokratie.
Und weil beim ÖFB vielleicht auch mehr Geld zu verdienen war, also in diesem Meisterschaftsbetrieb.
Na klar, bei den anderen hat es null Geld gegeben. Also weil das war wirklich Freizeitvergnügen. Und ja, wenn man dann schon drinnen ist, braucht man das natürlich auch. Funktioniert dann ganz einfach anders. Man dürfte aber natürlich trotzdem ein ganz gutes Verhältnis gehabt haben, weil es hat man auch gebraucht,
Verhältnis zu
zur Sozialdemokratie, ja, beziehungsweise zur Stadtverwaltung, zum Roten Wien, zur Stadtverwaltung, weil das wird sich nie ändern, wenn man was als großer Fußballverein, als große Institution in einer Stadt haben will, dann ist es immer gescheit, sich mit der Verwaltung auch gut zu stellen. Das war damals auch so, wenn wir uns auch Festschriften anschauen.
Entschuldigung, Zwischenfrage, war Rapid, wir haben damals gesprochen, ein Verein von vielen, jetzt sind wir ja schon in den 20er Jahren, war da Rapid vom Standing her schon eine Spur weiter, schon ein großer Verein?
Ja, also hier war Rapid auf jeden Fall schon der Verein, also weil eben schon Rekordmeister, der populärste Verein.
Auch über der Wiener.
Auch über der Wiener. Die Wiener ist dann, spielt dann so eigentlich keine große Rolle mehr, hart gesagt, weil sie sportlich nicht...
Wenn ich das heute höre, wenn das der Kollege Juraska hört, dann wird er wahrscheinlich was anderes sagen.
Nein, nein, der steht ja dazu gar zu. Okay. Nein, der sagt, seine, die größte Zeit war noch davor. Egal. Ja, egal. Also es ist natürlich so, die Austria spielt wirklich noch gar keine Rolle. Rapid ist ganz einfach da schon die Nummer 1 aufgrund der Erfolge der 10, 15 Jahre davor, muss man ganz einfach sagen. Den Verein gilt es zu schlagen, auch damals schon. Und es ist auch einfach der populärste Verein, wo einfach die meisten Leute hinkommen. Entsprechend das natürlich hat sich da schon relativ massiv geändert. Sonst bräuchte man die Pfarrwiese mit 20.000 Leuten oder 20.000 Plätzen, 25.000 Plätzen ja auch gar nicht, wenn das immer noch so einer von vielen Vereinen wäre. Und auch wenn es dann auch in den 20er Jahren ein bisschen eine sportliche Krise bei Rapid gibt, gilt das trotzdem noch Rapid, muss man irgendwie schlagen. Das ist der Verein, an dem man sich orientiert. Und jetzt eben natürlich gab es ein positives Verhältnis zur Stadt. Ich finde das ganz spannend. Eine der Sachen, wo man sich sowas zum Beispiel ganz gut anschauen kann, sind die Festschriften. Es gibt damals ja relativ regelmäßig 1919 zum 20-Jährigen, 24 zum 25-Jährigen, 1929 zum 30-Jährigen Jubiläum Festschriften. Und da ist ganz spannend, wenn man sich dann die Vorworte anschaut, weil da wird dann oft um Vorworte gebeten, Verantwortliche der Stadt oder von wem auch immer. Und da sind halt dann vom Bürgermeister abwärts schon die Grußworte drinnen. Und wenn das jetzt ein Verein wäre, mit dem er überhaupt nichts anfangen kann, dann hätte es das nicht gegeben. Also ja, da hätte jetzt nicht jeden Sonntag beim Match sein müssen, aber die Verbindungen waren auf jeden Fall da und haben auch gebraucht, sonst hätte wahrscheinlich Sachen auch einfach nicht funktioniert. Ganz spannend ist dann, also 1935 kriegt dann der Schönecker, die Jonas Schönecker, das silberne Ehrenzeichen der Republik, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also einer dieser Orden, merken wir die Namen und Unterscheidungen nie genau.
Besondere Verdienste halt.
Genau, wahrscheinlich, ja. Das ist aber natürlich schon im Austrofaschismus. Das heißt, unabhängig jetzt davon, was der Schönecker gedacht und gewählt hat zum Beispiel, heißt das aber mit Sicherheit, dass der Austrofaschismus nicht davon ausgegangen ist, dass er Sozialdemokrat ist. Weil sonst hätte er es einfach nicht bekommen. Sozialdemokratie verboten und so weiter und so fort.
Bürgerkrieg 34.
Genau, ja. Also da müssen wir jetzt nicht alles aufwärmen, aber heißt natürlich auch was, wenn er das 1935 bekommt, zumindest, dass er da auch gute Verbindungen hatte, was jetzt ja einfach mal so in den Raum gestellt. Und dann sind wir wieder, haben wir eh schon kurz angesprochen, 1938 nach seinem Tod, auch die Nazis sprechen sehr positiv über ihn. Und das sieht man vom Nachrufen bis zum Begräbnis. Also auf seinem Begräbnis gibt es sehr viele Hakenkreuze zu sehen, weil es einfach uniformierte Nazis da sind. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wie viel Inszenierung dabei war, ob er sich in irgendeiner Form schon davor angebiedert hat. Wir wissen, dass er zumindest nicht negativ über sie gesprochen hat. Also es gibt auch positive Meldungen vom Schönecker in Richtung Nationalsozialismus, wobei das natürlich auch schwer zu beurteilen ist, rückwirkend. Warum hat er das gemacht? Um den Club zu schützen, wie auch immer. Es gibt auch einen relativ langen Reisebericht aus seiner Zeit, also zwischen März 38 und September 38 dann, wo es viele Spiele von Vereinen aus ehemaligen Österreich gegeben hat, die dann ins Altreich gefahren sind und sich bekannt gemacht haben quasi und sowas, um da die Verbrüderung zu feiern und solche Geschichten. Und Rapid war da natürlich auch mit dabei und bei einem dieser Spiele waren wir in Nürnberg. Lustigerweise hat man nicht gegen den Club gespielt, sondern gegen Kräuter Fürth. Nebensache, im Rahmen dieses Nürnberg-Besuchs haben sie sich auch das Reichsparteitagsgelände angeschaut. Und da gibt es eben
Rapid.
Spielern und Funktionären und so weiter. Und es gibt eben einen Zeitungsbericht, wo Dione Schönecker darüber berichtet, wie das war. Und er schreibt diesen Artikel, also einen Reisebericht, und schreibt darüber, wie beeindruckend das alles war und so weiter und so fort. Jetzt nur, wenn man das Reichsparteitagsgelände beeindruckend findet, 1938, heißt das natürlich nicht, dass man überzeugter Nazi war. Und es gibt auch keine NSDAP-Mitgliedschaft von ihm. Also muss man natürlich da auch aufpassen mit Beurteilungen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und da vielleicht auch wieder der Kreis zum Bruder geschlossen. Sein Bruder wird NSDAP-Mitglied. Zwar erst relativ spät, ich glaube 1941 oder so. Vermutlich auch, weil er sonst als Architekt einfach nicht mehr arbeiten kann. Wissen wir aber auch nicht genau. Also es ist ein Umfeld, wo wir nicht genau wissen, was jetzt
ambivalent.
Ambivalent trifft es einmal ganz gut. Und wir wissen am Ende nicht genau, blöd gesagt, was er gewählt hat oder was seine politischen Ansichten waren. Sagen wir mal, dürfte sich wohl mit allen irgendwie verstanden oder arrangieren haben können.
Weil sein Leben war ja schon sehr, er hat die Monarchie erlebt, er hat das Rote Wien erlebt, ja. Dann den Austrofaschismus, wo die Sozialdemokraten ja verboten waren und eingesperrt wurden, und ein halbes Jahr, auch den Nationalsozialismus, wäre es im September 38 gestorben, genau. Also ein halbes Jahr nach dem Anschluss. Weiß man jetzt zum Beispiel über den Eduard Schönecker, was der in weiterer Folge dann gemacht hat? Du hast gesagt, er ist bis 41 ist er Parteimitglied geworden, der NSDAP, wie dann sein sportlicher Werdegang weitergegangen ist. Nehmen wir jetzt schon die Familie Schönecker, soweit wir es beieinander haben.
Ja, also er hat mit Sport recht bald aufgehört.
Er war ja der Erfolgreichere, ne? Er war ja der Talentiertere angeblich und war auch Nationalspieler.
Ja,
ne?
Ja, und eben auch als Läufer bei den Olympischen Spielen. Aber da ist dann eigentlich nichts mehr bekannt. Soweit ich das jetzt weiß, er dürfte sich halt dann der Architektur gewidmet haben und hat da gearbeitet. Aber mehr könnte ich da jetzt nicht sagen.
Weil wir vorher auch kurz über die Charakterfrage gesprochen haben, auch da gibt es ja einige Berichte, dass er ja auch vor großen Namen nicht zurückgeschreckt ist, die aus dem Verein oder sagen wir so entlassen oder wie auch immer. Kannst du da welche Namen? Vor allen Dingen, um das auch einmal einzuordnen, welche berühmten Rapid-Spieler, die wir heute noch kennen, ja, aus diversen, eben auf dem Rapideum oder aus Büchern, Geschichte, welche großen Rapid-Spieler sind aus dieser Ära bis heute noch bekannt?
Ja, ist natürlich schwierig, immer so mit Namen. Ich werde jetzt einfach mal ein paar sagen, wo es vielleicht auch spannend ist, sich die dann genauer anzuschauen. Das ist natürlich eine Geschichte, auf die man da immer kommt, ist natürlich der Josef Bitzern. Der Franz Binder ist natürlich...
Aber ich glaube, der Josef Pizan war ja ein Opfer von Dionys
Genau, ja. Aber vielleicht können wir es dann einfach kurz durchgehen. Ja. Der Franz Binder ist natürlich allgegenwärtig. Dann 10 Jahre vorher, wenn man so will, ähnlich erfolgreich als Stürmer. Der Josef Uridil, auch sehr spannend, sind dann noch der Leopold Nitsch und auch der Edi Bauer, weil die dann auch als Trainer große Rollen gespielt haben. Können jetzt gerne einfach an den Namen ein bisschen durchgehen, was da vielleicht auch für Geschichten
gegeben hat. Also das sind so die Spieler, die die Ära Schönecker irgendwo mitgeprägt
haben. Genau, also von Anfang bis Ende kann man sagen, also so Bauer, Nitsch waren ganz am Anfang auch mit dabei, Teil dieser Jungmannschaft dann sogar und damit bei den erfolgreichsten Spielern auch an Meistertiteln gemessen, weil die, ich glaube, 8 Titel als Spieler geholt haben oder bis zu 8. Müsste ich jetzt nachschauen, und dann eben bis hin zum Binder dann in den 30ern und 40ern natürlich, der dann jetzt Schönecker auch als Spieler natürlich überlebt hat, unter Anführungszeichen. Aber ja, ich meine, eben der Edi Bauer war Stürmer und da sehr erfolgreich eben mit der ganzen Mannschaft und vielleicht nicht so torgefährlich wie dann später Uridil und so und vielleicht auch nicht so bekannt, aber für Rapid deswegen auch wichtig, weil er dann später Trainer war, also als Trainer quasi der Nachfolger vom Schönecker und war dann noch Trainer beim Mitropa-Cup-Sieg 1930, war als Trainer dann glaube ich noch 3-mal Meister und da einfach insgesamt sehr erfolgreich. Und was ich ganz spannend finde, ist, jetzt sage ich mal, obwohl das so erfolgreich und so wichtig war, werden den Namen schon nicht mehr so viele kennen. Selbst die ihn dann vielleicht schon mal gehört haben, wissen dann wahrscheinlich nicht, dass es Mitte der 20er Jahre dann eine relativ große Auseinandersetzung auch im Verein gegeben hat. Bin ich auch erst irgendwann zufällig drauf gestoßen. Es wird dann immer wieder in anderen Quellen auch so angedeutet, aber dürfte eigentlich eine relativ große Auseinandersetzung im Verein gegeben haben, auch mit einer Präsidentenwahl, wo es 2 Kandidaten gegeben hat. Wir haben ja selbst, habe ich damals auch nicht widersprochen, weil ich es noch nicht gewusst habe, wann war das, 2019, wo wir mal gesagt haben, zum ersten Mal gibt es mehr als einen Kandidaten bei einer Präsidentschaftswahl. 1924, 25 glaube ich, gab es das schon mal. Ich glaube 25. Da hat sich halt ein Kandidat durchgesetzt von einem Lager. Also war der Verein auch ein bisschen gespalten, wie wir das auch immer wieder erlebt haben. Und die 2 Lager, die es dann so im Wesentlichen gegeben haben, waren die alten Spieler auf der einen Seite und die ein bisschen die Erneuerung haben wollten. Jetzt finde ich es schon ganz spannend, sich das zu überlegen, wenn ich vorher gesagt habe, damals waren eigentlich nur Spieler und Funktionäre Mitglied in einem Verein, also oder Gönner, sagen wir es mal so, also so die breite Fanbasis war einfach nicht Mitglied. Finde ich natürlich ganz spannend, wissen wir alles nicht. Wie viele Leute waren denn Mitglied beim Verein? Waren das 100? Waren es 200? Waren es 50? Also ist alles möglich. Und wie groß müssen dann diese Lager gewesen sein? Aber gab es eben dann diese Auseinandersetzung, die alten Spieler wollten vielleicht die Erneuerung nicht so sehr, weil die wollten halt weiter spielen, weiter Geld verdienen, kann man ihnen wahrscheinlich auch gar nicht verübeln und haben sich da festgehalten ein bisschen und da hat auch der Eduard Bauer dazugehört oder auch der Nitsch und andere und auf der anderen Seite hat es halt gegeben, die gesagt haben, wir brauchen jetzt einen frischen Wind, das war auch eine Phase, wo es dann eben sportlich ein bisschen schwieriger geworden ist. Und es ist auch medial sehr stark ausgetragen worden und hat sogar dazu geführt, dass eine Gruppe von Spielern aus dem Verein ausgeschlossen worden ist, unter anderem auch der Eduard Bauer. Und haben dann hin und her gedroht und dieses und jenes machen wir. Und der ist dann tatsächlich zum WAC, also zum Wiener Athletic Club gegangen und hat sich dort angemeldet. Und ich glaube, 1, 2 andere auch noch, nicht alle, haben sich da schon wieder überzeugen lassen. Und noch bevor er dort ein Pflichtspiel gehabt hat, ist er dann auch wieder zurückgekommen und man hat das alles auflösen können. Aber es ist ganz spannend, weil es gibt das Rapidblatt, also eine Zeitung in den 20er Jahren, eine Club-eigene, wo das halt sehr intensiv nacherzählt wird und mit wöchentlichen Wendungen in der Geschichte. Und am Ende sind eh alle wieder zu Hause in der Familie. Aber dürfte schon eine heftige Auseinandersetzung gewesen sein, wenn schon einige Spieler, die zu den Verdientesten gehört haben, rausgeworfen worden sind. Und
der Dionys Schönecker war da relativ kompromisslos.
Der Schönecker hat sich zumindest, kommt er in diesen Zeitungsberichten quasi gar nicht vor. Also der dürfte sich da relativ stark rausgehalten haben, der dürfte quasi auch als Trainer so quasi schon gesagt haben, nein, ich höre da jetzt auch als Sektionsleiter sogar formell zurückgetreten sein, aber eben auch in unseren offiziellen Aufzeichnungen steht das nirgends, weil es vielleicht auch nur so kurz war und vielleicht nur so eine, ja, bin mal da, bin mal weg Geschichte war. Wir wissen es nicht oder ich weiß es nicht. Kann das jetzt auch nicht so genau sagen, aber dürfte da Kurz auch sogar formell zurückgetreten sein. Und am Ende hat man halt wieder einen Kompromiss gefunden und eben, ich glaube, dann ein, zwei Jahre später ist dann der Eduard Bauer eben auch Trainer geworden. Also das ist schon auch eine, und sehr erfolgreich gewesen. Also auch eine ganz spannende Geschichte in dem Zusammenhang, über die man noch viel mehr auch herausfinden könnte wahrscheinlich, wenn man Zeit hätte. Das sind immer die großen Fragen. Genau, also das ist so ein ganz spannender Name, wo es eben auch viele Verbindungen natürlich zum Schönecker gibt. Jetzt auch schon kurz angeschnitten war eben der Leopold Nitsch, der da auch eben Stürmer der frühen Jahre und da dabei war und den wir vor allem kennen, weil er dann eben 1941 Meistertrainer bei der Deutschen Meisterschaft war, haben wir ja eh auch schon mal extra recht intensiv besprochen. Wen haben wir noch gehabt? Uri Dill eben vor allem dann, also der war in der Frühzeit jetzt noch nicht dabei, dann in den 20er Jahren der Stürmerstar schlechthin, die erste österreichische Wiener Fußball-Ikone überhaupt.
Der erste richtige Fußballstar.
Der erste Fußballstar. Es gab das Uri Dill, Bier, genau. Uri Dill, Zuckerl und ich weiß nicht was alles. Also man sagt immer, in Österreich hat es vor 1945 zwei große Stars im Fußball gegeben. Das waren der Uri Dill und der Schindler. Dann das Gegenüber von der Austria, zeitlich versetzt, aber ja. Und das, der war natürlich da auch ganz, ganz wichtig, auch die Personifizierung von Rapid, dass der Stürmertank, der immer vorne steht. Und
aber genau das Gegenteil vom Schindler. Ne?
Genau. Und dann natürlich auch viel reininterpretiert. Wen haben wir dann noch vergessen? Genau, den Binder dann am Ende, der ja eigentlich auch das ganz spannend, ja eigentlich von einem dieser Arbeitervereine aus St. Pölten kommt, aus den schlimmsten Verhältnissen, die man sich vorstellen kann, rauskommt. Ich finde das immer so interessant, wenn jemand sagt, einfache Verhältnisse, jemand kommt aus einfachen Verhältnissen, wenn er mit, ich glaube, der hat 10 Geschwister gehabt und er hat eine Bretterhütte, ist er aufgewachsen, irgendwo in einem armen Viertel in St. Pölten. Ich glaube, das war nicht so einfach, aber wieder eine Nebengeschichte und hat eben bei einem dieser Arbeitervereine gespielt und ist von dem, vom Schönecker aktiv zu Rapid geholt worden, weil der schon offensichtlich was gehabt hat und hat dann Rapid ja geprägt wie ganz wenige andere. Und dann gab es eben noch den Pizzan, der auch ein Ausnahmetalent war im österreichischen, im Wiener Fußball und vom Schönecker zu Rapid geholt worden ist, dann Anfang der 30er Jahre. Man sagt damals schon, irgendwie nicht so ganz zum Rapid-Stil eigentlich gepasst hat, eher dann dem zugeschriebenen Stil vielleicht eher zur Austria gepasst hätte und auch so sagt man Star-Allüren gehabt hat und das dürfte dem Schönecker halt nicht gefallen haben. Gab es so diese Anekdote, dass man dem Pizza nachgesagt hat, dass er mit dem Taxi zum Training gekommen ist, aber nicht mit einem, sondern mit zweien, und weil in einem ist er gesessen und in einem sein Hut oder so. Also so, das hat halt natürlich nicht zu diesem tradierten Bild von Rapid gepasst und ich glaube, der Schönecker hat, ja, also das hat halt nicht funktionieren können, weil natürlich so jemand ist ja nicht nur der Star, sondern auch gleichzeitig jemand, der dann auch seine Autorität in Frage stellt. Und wenn man so ein autoritärer Mensch ist, wie wir das vermuten, dann wird das halt einfach auf Dauer nicht gut gehen und ist ja dann mit ein bisschen Chaos dann auch von Rapid weg zu Slavia. Slavia, jetzt habe ich kurz überlegen müssen.
Und ich habe, es gibt ein Foto von ihm, so ein ikonisches Foto, wo er mit dem Slavia-Dress.
Genau. Und hat dort dann auch noch Geschichte geschrieben. Also gilt er als einer der torgefährlichsten Stürmer aller Zeiten. Und ein Sternbild ist, glaube ich, nach ihm benannt oder irgendwie so. So vom Können und so hätte er sicher zu Rapid gepasst in der Zeit. Aber charakterlich dürfte es halt einfach nicht funktioniert haben und nicht zusammenpasst haben.
Hat er Dirne Schönecker einfach auf diese Arbeiterwurzeln oder auf diese proletarischen Wurzeln einfach sehr, sehr viel Wert gelegt, dass das auch zur Art zur Vereinskultur oder Vereins-DNA von Rapid gehört? Auch was Bezahlung angeht, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da vielleicht Unterschiede vielleicht zum Beispiel zu Vereinen wie Austria oder Wiener gegeben hat. Jetzt gar nicht von der Höhe, aber dass vielleicht hier auch dieses, alle bekommen das Gleiche. Es gibt keine... Ja.
Also
Primgeiger, die vielleicht irgendwie mehr bekommen als der sogenannte Rackerer im Mittelfeld.
Ja, was ihm auf jeden Fall sehr wichtig war, war die Familie, also die Rapid-Familie, dieses Bild, das wir bis heute auch sehr intensiv leben. Das sehen wir auch schon eben in Festschriften in den 20er Jahren, dass das vorkommt. Und das wird nicht vorgekommen sein, wenn ihm das nicht gefallen hätte. Und vor allem, wenn er da der Vater drinnen ist, in dieser Logik. Wir nennen ihn ja auch gern den Vater des Rapid-Geists. Entsprechend passt das natürlich da auch gut hinein. Also das ist auf jeden Fall was da herkommt und was da reinpasst. Und da würde ich natürlich auch diese Arbeitergeschichte dann dazu nehmen, die, wie du ja eingangs auch schon gesagt hast, er natürlich auch bei Reden und Ähnlichem immer wieder betont hat. Auch dieses zweite Motto von ihm oder das wichtige Motto von ihm, das auch auf dem Stadion irgendwo steht, wer zusammenhält, gewinnt. Da geht es ja im Prinzip um etwas Ähnliches. Als Arbeiter hast du keine Wahl, als zusammenzuhalten, weil von oben wird nichts kommen. Deswegen musst du selbst zusammenhalten und Solidarität zeigen und so kannst erfolgreich sein. Egal, ob jetzt in der Gesellschaft oder im Stadion, blöd gesagt. Also das war sicher was ihm wichtig war. Diese Geschichte mit der Bezahlung ist eine, die man oft hört und liest, dass er eben wollte, dass immer alle dasselbe bekommen. Kann es jetzt ehrlicherweise weder bestätigen noch falsifizieren, wie man so schön sagt. Also weder sagen, dass es falsch ist. Wir haben aus diesem Zeitraum keine Gehaltsabrechnungen oder so.
Würde es passen?
Ich denke.
Würde es zu seinem Charakter.
Ich kann mir das schon vorstellen. Also ich kann mir das schon vorstellen. Aber wir können
wissen, wie so vieles.
Genau. Wissen, also es steht oft. In Büchern und Beschreibungen. Das Problem bei solchen Geschichten ist halt immer, man weiß nie ganz genau, wo es herkommt und wie man es belegen kann oder halt auch das Gegenteil belegen kann. Also wie gesagt, also ich glaube, der älteste Gehaltszettel, den wir haben, ist dann schon eigentlich aus einer Zeit, wo er schon gar nicht mehr dabei war und da haben wir auch nur einen. Das heißt, der Vergleich ist natürlich auch schwierig. Also wir wird schon irgendwo Auflistungen geben und so, aber hätte ich jetzt auch keinen im Kopf.
Jetzt habe ich dich in den letzten Jahren kennengelernt als jemanden, der die eigene Geschichte durchaus auch ein bisschen kritisch sieht. Ja, also es wird nicht alles, man verklärt ja auch sehr viel natürlich. Ja, wahrscheinlich verklärt man auch große Figuren, wie Schönecker wahrscheinlich auch immer. Aber würdest du jetzt zusammenfassend sagen, dass diese Ehrerbietung, die man ihm heute gibt, ja, also Statue, auch die Tornados haben eine eigene große, wunderschöne Fahne, dass die dem gerecht wird, was Dirne Schönecker in den Jahren, in denen er tätig wird, geleistet hat? Und gleich die Anschlussfrage, wie wirkt das heute noch nach?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich die schwierigste Frage von allen.
Welche?
Ja, die erste.
Okay.
Wird es dem gerecht? Das ist halt eine generelle Frage natürlich, wie man mit Ikonen und dergleichen umgeht. Weil es ist im Grunde ganz egal, ob das jetzt der Schönecker ist oder irgendein Spieler, den wir selbst noch jetzt jedes Wochenende bejubeln, weil er Tore schießt oder so gut hält oder was auch immer. Man soll sich sicher nicht immer nur auf die Leute, die Tore schießen, reduzieren. Am Ende wissen wir ja alle, das sind Momentaufnahmen, die für uns viel Freude bringen. Und wir wissen aber nicht, wie sind die Leute zu Hause, wie sind die Leute mit Freunden. Würden wir mit solchen Leuten gerne auf ein Bier gehen, jetzt plakativ gesprochen. Und es ist halt so, dass es halt manchmal auch Überschneidungen gibt und manchmal auch nicht. Ist halt die Frage auch, ist es relevant oder nicht? In manchen Dingen ist es für die einen oder anderen schon wichtiger. Also ich fände zum Beispiel schon sehr spannend, irgendwann mal final herauszufinden, wie der Schönecker politisch gedacht hat, weil das halt vielleicht für mich auch ein wichtigeres Thema ist. Andere sagen ja, mir wurscht, auch okay und legitim. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich, dass der Schönecker diesen Verein geprägt hat, wie wahrscheinlich kein Funktionär vor ihm, das einmal auf jeden Fall, und wahrscheinlich auch keiner nach ihm. Und die Erfolge sprechen ja auch für sich. 12-mal Meister, 3-mal Cupsieger, einmal mit Europacup-Sieger. Ohne Schönecker wäre Rapid nicht Rapid. Punkt.
Vielleicht würde es Rapid auch gar nicht mehr geben, weil es gab ja nicht nur die Krise 1910, genau. Es gab ja dazwischen ja auch noch viele, nicht nur sportlich, sondern auch existenzielle Krisen, die den Verein ja, wir kennen das ja auch aus halb jüngerer Vergangenheit, wo es den Verein ja fast nicht mehr gegeben hätte,
aus wirtschaftlichen Gründen. Ganz genau. Also in dem Sinne passt das natürlich schon. Dann ist halt natürlich irgendwann immer die Frage, okay, Das ist dann halt auch wieder Geschmacksfrage. Braucht es jetzt eine Statue, braucht es eine Fahne, braucht es dieses oder jenes? Aber das muss man natürlich auch für sich selbst entscheiden, wo es einem dann vielleicht irgendwann zu viel wird oder man sagt, naja, bräuchte ich jetzt für mich nicht. Aber das ist dann am Ende, wie gesagt, auch ein bisschen eine Geschmacksfrage. Zu der Rolle, die für Rapid gespielt hat, sage ich, ja, passt schon. Und ist natürlich wichtig und soll man auch dann, das ist mir dann immer ein bisschen wichtiger, natürlich auch in der Widersprüchlichkeit oder auch in dem, was wir alle nicht wissen, darstellen, dann finde ich, dann passt das alles auch gut. Was ich halt nicht so mag, ist dann halt die Glorifizierung ohne Hintergründe. Aber die Sorge mache ich mir am Ende des Tages auch nicht so, weil dafür gibt es das Rapideum, dafür gibt es den Podcast und viele andere Möglichkeiten und Kanäle. Und man muss natürlich auch einmal einen Mythos erst aufbauen, bevor man sich dann auch dahinter schauen kann, blöd gesagt. Und das haben wir die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen gemacht. Wie du auch vorher schon gesagt hast, hat das sich auch schon im Holzsee angefangen, der insgesamt einfach sehr viel für die Aufarbeitung der Geschichte gemacht hat, angefangen in den 80ern schon mit der Wiederentdeckung von Blau-Rot oder dem Wiedereinbringen von Blau-Rot, bis dann halt natürlich hin zur Chronik und so weiter und so fort, bis zu dem, was der Domenico oder Thorsten dann im ersten Rapideum gemacht haben, was wir dann im neuen Stadion gemacht haben und so. Da hat es viel gebraucht und dann finde ich es aber natürlich auch schön, wenn man dann auch irgendwann die Zeit findet, sich auch Gedanken darüber zu machen, was war denn sonst noch so da und soll das auch alles nicht schlecht reden.
Also meine Intuition war es überhaupt nicht, jetzt den Mythos Dionys Schönecker in irgendeiner Weise an dem zu kratzen, ja. Aber ich denke mal schon, unsere Aufgabe oder deine Aufgabe oder vielleicht unsere Aufgabe ist es, einfach Dinge in einen Kontext zu bringen. Genau. Also genauso wie wir auch die Deutsche Meisterschaft 41 ja nicht bedenkenlos gejubelt haben, ja, in dieser Folge, die heute noch eine meiner Lieblingsfolgen ist, sondern halt den Zusammenhang gesehen haben. Genau. Das ist halt problematisch. Natürlich ist es ein problematischer Titel in irgendeiner Weise, ja, aber das haben wir schon besprochen. Genau. Also wir wollen ja nicht den Mythos Schönecker ankratzen, aber doch ein bisschen auch dahinter schauen. Genau. Du hast das angesprochen, 35 hat er das silberne Ehrenzeichen bekommen im Austrofaschismus. Es gibt ja auch eine Schönecker Gasse, genau, im 14. Bezirk. Da gab es ja auch den ein oder anderen, muss ich mal sagen, kritischen Gedanken, weil es gibt von ihm antisemitische Aussagen. Ja. Das muss man natürlich alles ein bisschen auch im Kontext der damaligen Zeit sehen. Heute wären wahrscheinlich sehr unappetitliche Meldungen, damals wahrscheinlich auch, aber halt in einem anderen Zusammenhang. Da wurde es anders aufgefasst. Ja, also was ist da? Also die Gasse ist im 14. Bezirk, genau, ja.
Vielleicht nur, um das, weil wir es vorher auch so aufgeschlüsselt haben, noch nachzumachen quasi. Er hat auch ein Ehrengrab bekommen, beziehungsweise ein ehrenhalber gewidmetes Grab, um genau zu nehmen, verwaltungstechnischer Unterschied, ganz egal.
Aber der Stadt Wien, die aber damals ja nicht das rote Wien war.
Genau, also das war eben noch NS-Zeit und die Gasse war dann natürlich im demokratischen Wien 80er Jahre als absolute Mehrheit der SPÖ. Also da hat es die Berührungsängste dann auch wieder nicht gegeben, also auch um den Rahmen komplett zu schließen. Und genau, es hat eben vor einigen Jahren ein Projekt der Stadt Wien gegeben, wo grundsätzlich mal alle Straßen, die nach Menschen benannt worden sind, analysiert worden sind. Wer war denn das und gibt es da problematische und weniger problematische oder überhaupt keine und so weiter und so fort. Und weil es halt um alle Namen gegangen ist, ist der Schönecker natürlich auch dabei gewesen. Und man ist zum Schluss gekommen, dass es zwar eben diese, sagen wir mal, Zuschreibungen gegeben hat, die oder Hörensagen, könnte man vielleicht auch ein bisschen sagen, die ins Antisemitische gegangen sind, können wir gleich nochmal drüber reden, aber dass er an anderen Punkten jetzt auch nichts davon ausgelebt hat, könnte man sagen, und auch ein Freund der Hakoa war zum Beispiel und das unterstützt hat, als jüdisch-zionistischen Verein, und dass es da jetzt deswegen keinen Bedarf gibt, das umzubenennen oder ähnliches. Also das vielleicht, um die Frage von der Straßenbenennung kurz zu klären. Und was hat jetzt wirklich gesagt, auch da wieder, das wissen wir jetzt nicht so ganz genau. Also er hat sich halt in manchen Kommentaren vielleicht einer Sprache bedient, die, wie du schon selber sagst, natürlich absolutes No-Go sind, wo er zu antisemitischen Bildern gegriffen hat oder auch überliefert ist, dass er vor Davis immer gesagt haben soll, hat das eine, die Juden mit dieser Zuschreibung der Austria als jüdischer Verein. Jetzt wissen wir bei dieser Geschichte gar nicht, ob das jetzt so stimmt, dass er das auch wieder überliefert. Das heißt, schwierig natürlich nachzuweisen.
Was ja wieder sehr, sehr paradox ist, wenn er gleichzeitig ein Freund oder ein Unterstützer der HKO war.
Ja, natürlich.
Ja, wirklich natürlich. Ein jüdischer Verein.
Genau. Vollkommen.
Ich fange jetzt an die Austria-Geschichte.
Nein, nein, hast du vollkommen recht. Ist da natürlich auch wieder sehr widersprüchlich, wie halt vieles.
Vieles, ja.
Ja, also und diese Bezeichnungen oder diese die Verwendung seiner Sprache war natürlich vor dem Nationalsozialismus und währenddessen gang und gäbe. Heute schauen wir natürlich mit ganz anderen Augen drauf. Das darf man dann halt auch nie vergessen. Soll nicht heißen, dass es gut war. Aber man.
Ich wollte nicht die Oberlehrer hier ausspielen.
Voll,
aber die Zeit war damals eine andere, die Sprache war damals eine andere, ja. Aber wir reden halt aber, einfach.
Nein, natürlich, soll man auch.
Weil
soll
es
man
gab auch. Ja auch die Debatten,
genau.
Die gute Diskussion.
Genau, muss man auch, soll man auch. Aber eben am Ende würde ich in dem Fall sagen, nicht das Gescheiteste, was er gesagt hat, aber auch daraus würde ich ihm jetzt noch nichts ableiten.
Um es einzuordnen, wo ist diese Gasse? Hat diese Gasse irgendeinen Bezug zum Leben von Dianis Schönecker oder ist die irgendwie nur
ausgewählt? Ist in Nähe des Stadions. Also wenn man mit dem Auto vom Flötzersteig runterkommt und bis zum Ende fährt, dann kommt ja diese steile Kurve runter und direkt da, am oberen Punkt quasi von dieser Kurve.
Aber die Gasse selber hat nichts mit seinem Leben zu tun.
Nein, es ist halt im 14.
Es ist halt irgendwo im 14.
Ja.
Okay. Und das Ehrengrab ist besuchen?
Am Baumgartner Friedhof. Okay. Also die genaue Nummer weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich als Tipp, also entweder natürlich, wie du schon gesagt hast,
den Stadtspaziergang
sich anschauen. Sonst, wenn es wen interessiert, man kann ein super Service der Stadt, kleine Werbeeinschaltung fürs nächste Ding. Es gibt auf der Website der Friedhöfe Wien eine Verstorbenensuche, wo man sich dann genau anschauen kann.
In welcher Reihe und welchen.
Genau.
Der liegt ja. Gut, also zum Abschluss noch einmal ganz kurz, wie wirkt Dianis Schönecker bis heute nach, abgesehen von Sprüchen, die überall im Stadion zu sehen sind? Was bleibt?
Naja, wir nennen ihn den Vater des Rapidgeists und das bleibt er auf jeden Fall, weil auch wenn wir vieles nicht so genau wissen, er auf jeden Fall sehr vieles geprägt hat, das den Verein bis heute ausmacht. Das ist dieser Zusammenhalt, der uns wichtig ist, das ist dieser Schauen auf den Nachwuchs, das ist diese Arbeitertradition und vieles mehr. Und natürlich auch der Rekordmeistertitel gehört da dazu. Der Erfolg des Vereins fußt auf einer Zeit, die schon lange her ist, muss man sagen. Diese 32 Meistertitel, davon sind viele auch schon länger her. Damit hat er uns natürlich viel Freude bereitet, auch im Nachhinein. Und gleichzeitig aber auch unseren Anspruch auf den Erfolg gefestigt. Also nochmal, ohne Schönecker wäre Rapid sicher nicht der Verein, der heute ist, unabhängig davon, dass er ihn vielleicht wahrscheinlich gar nicht geben wird, weil dann 1910 schon alles aus gewesen wäre. Insofern sicher die prägendste Figur der Vereinsgeschichte.
Mit diesen Worten will ich es jetzt belassen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Lauren. Ich bedanke mich für deine sehr, sehr spannenden und interessanten Einblicke in das Leben, Wirken, den Mythos Dianis Schönecker. Wie so vieles bei Rapid ist vieles auch ein Mythos. Ich bedanke mich für die Zeit. Ich hoffe, ich bin überzeugt davon, dass da doch auch einiges Neues dabei war. Also mit FC Luzern zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass er da so einen Nebenjob gehabt hat im Sommer. Ganz, ganz spannend. Und ich freue mich schon, wir werden sicherlich wieder mal auf dich zukommen. Ich glaube, ich habe mit Julian ausgemacht, dass wir auch einmal so eine Sondersendung über die ganzen Reisen von Rapid machen. Auch das ist ein interessantes Thema. Auch hier geht es ein bisschen um Kommerzialisierung des Fußballs. Ja. Das ist ja keine Erfindung der Neuzeit, wie wir wissen. Ja, also ich werde sicher wieder mal auf dich zurückkommen, wenn es um speziell historisches für Rapid geht. Bedanke mich und meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich auch und wünsche wie immer eine schöne Zeit.